Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Jule Reimer einen guten Tag. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Wladimir Putin, sie und noch andere stellen ihre Mitwelt auf eine große Probe, wenn es darum geht, für globale Probleme wie die Klimaerwärmung oder die Flüchtlingsbewegungen gemeinsame Lösungen zu finden. Wie es um die nationalen Egoismen der G20 steht, beleuchtet derzeit der Global Solutions Gipfel in Berlin. Dazu gleich ein Interview mit dessen Generalsekretär Markus Engels. Und Mark Donald Trump den Klimawandel für Fake News halten und der Militärs dagegen wächst durchaus das Bewusstsein, dass sich hier ein weiteres Sicherheitsproblem auftut. Außerdem im Programm: In Bayern wirbt der ehemalige Landtagspräsident Alois Glück um Kompromisse zwischen den Initiatoren des Bienenschutzvolksbegehrens und der Regierungsmehrheit aus CSU und Freien Wählern. Und im Verbrauchertipp empfiehlt die Stiftung Warentest, spätestens mit 50 Mal die eigenen Rentenansprüche zu checken. Vielleicht lässt sich ja noch was retten. Doch zuerst blicken wir auf Wasser, das Grundnahrungsmittel Nummer 1. Ohne Wasser kann kein Mensch überleben. Deshalb sollte es auch nicht als simples Ritual abgetan werden, wenn die Vereinten Nationen alljährlich ihren Weltwasserbericht vorstellen. Das passiert heute und die UN-Vertreter fordern, niemand zurückzulassen. Denn bei allen Menschen hängt die Gesundheit von saurem Trinkwasser und einer zumindest minimal funktionierenden Toilettenversorgung ab. Über den weltweiten Stand Susanne Krause.
Im Jahr 2010 definierte die Generalversammlung der Vereinten Nationen den Zugang zu sauberem Trinkwasser und zu sanitären Einrichtungen als grundlegendes Menschenrecht. Bei dessen Umsetzung jedoch hapert es gewaltig, sagt Stefan Uhlenbrock, Direktor des Weltwasserprogramms der Vereinten Nationen.
Was der diesjährige Weltwasserbericht zeigt, ist, dass 3 von 10 Menschen keinen Zugang zu sicherem Trinkwasser haben. Das heißt, dass es verfügbar ist für sie, dass es finanzierbar ist oder finanziell zugänglich ist und auch, dass es kontaminationsfrei ist. Zusätzlich haben wir gesehen, dass 6 von 10 Menschen keinen Zugang zur sicheren Sanitärversorgung haben. Und dies hat sehr signifikante Auswirkungen für die Gesundheit der Menschen.
Vor allem Durchfallerkrankungen sorgen für hohe Todesraten. Mangels einer Sanitärversorgung sterben, so die UN-Statistiken, pro Tag 1.000 Kinder unter 5 Jahren an eigentlich vermeidbaren Krankheiten. Am meisten betroffen sind arme Familien, vor allem Bewohner von Slums. Dort existieren nur selten Rohrleitungssysteme für Trink- oder Abwasser, obgleich wohlhabende Haushalte nebendran über beides verfügen, erklärt Berichtsautor Richard Connor.
Once the system is set up, it's not that expensive to pipe water into a household.
Sobald ein Leitungssystem installiert ist, kostet es nicht allzu viel, Wasser ins Haus zu pumpen. Deshalb zahlen die Reichen für Wasser nicht viel. Slumbewohner hingegen müssen oft Wasser am Stand oder am Zisternenwagen kaufen. So geben sie für dieselbe Menge, oft in schlechterer Qualität, bis zu 10-mal mehr aus als begüterte Haushalte. Vielerorts kommt der Staat seiner Pflicht nicht nach, allen Bürgern Zugang zu sauberem Wasser und Sanitäranlagen zu ermöglichen.
They'll often not be paying income tax or other taxes.
Kaum einer im Slum zahlt Steuern, somit ist er bei den Behörden nicht erfasst. Das bietet letzteren Gelegenheit zu einer fadenscheinigen Entschuldigung. Sie sagen, offiziell existieren diese Menschen und ihre Haushalte nicht. Deshalb ist der Staat auch nicht verantwortlich, sie bei öffentlichen Dienstleistungen zu berücksichtigen.
We are not responsible for giving them the service.
Die heutigen Investitionssummen für die Versorgung mit Wasser- und Sanitäranlagen müssten verdreifacht werden, um bis 2030 die UN-Entwicklungsziele umzusetzen, fordert der UN-Wasserbericht. Stefan Uhlenbrock fügt an:
Diese Kosten beinhalten nicht die Kosten für Wartung und Management der Infrastruktur. Also der wahre Investitionsbedarf ist sogar noch viel höher.
Die Staaten sollen tiefer in die Tasche greifen, Entwicklungsbanken mehr Engagement aufbringen, ebenso wie der Privatsektor. Als richtungsweisend beim Vorsatz, niemanden zurückzulassen, lobt Richard Connor Initiativen wie die in Jordanien. Im Saatari-Lager, das syrische Flüchtlinge beherbergt, wurde ein Wasserversorgungssystem aufgebaut, das die benachbarten Einheimischen mitversorgt. In einem Flüchtlingslager in Bangladesch entsteht derzeit die weltweit größte Camp-Kläranlage, die auch die Bedürfnisse der heimischen Bevölkerung der Umgebung abdeckt. Initiativen, die Frieden schaffen und Flüchtlingen die gesellschaftliche Eingliederung erleichtern.
Susanne Krause mit dem Weltwasserbericht.
Ob es uns gefällt oder nicht, wenn wir europaweit unsere europäischen Ziele ernst nehmen, dann brauchen wir dafür unsere Landwirtschaft, und zwar auf dem ganzen Kontinent. Landwirte sind entscheidend dafür, dass wir in Europa weder in der Umweltpolitik noch beim Wirtschaftswachstum eine Rückentwicklung erleben.
EU-Agrarkommissar Phil Hogan gestern in Brüssel, da rang er mal wieder mit den EU-Agrarministern um eine Reform der umstrittenen Fördergelder für Bauern und Agrarindustrie. Hogan würde am liebsten eine Obergrenze für die Direktzahlungen einführen, die Betriebe nämlich pro Hektar erhalten, mit dem Ergebnis, dass 80% der Milliarden aus Brüssel bei nur 20% der Landwirte landen, nämlich bei den Großbetrieben. In Bayerns Hauptstadt München wiederum ringen derzeit die erfolgreichen Initiatoren des Volksbegehrens Rettet die Bienen damit, ihren Gesetzentwurf zugunsten von mehr Artenvielfalt und weniger Pestiziden auf den Feldern bis zum 11. April in den Bayerischen Landtag einzubringen. Michael Matzke berichtet.
Der runde Tisch zum Artenschutz in Bayern hat noch ziemlich viele Kanten. Zwar hat der Moderator der Runde, der frühere CSU-Fraktionschef Alois Glück, ein gutes Gefühl.
Ich finde, es war einfach eine starke Stimmung, dass wir wollen und wir wollen gemeinsam.
Aber auf der anderen Seite des Tisches sitzen viele Skeptiker. Agnes Becker, die Volksbegehren-Initiatorin von der ÖDP, sagt, sie habe keinen Verhandlungsauftrag von den knapp 1,8 Millionen Rettet-die-Bienen-Unterstützern bekommen, sondern ein Umsetzungsmandat.
Deswegen ist uns da überhaupt gar nicht die Frage, ja, wollt ihr ein bisschen hier schachern und ein bisschen da schachern, sondern das ist unser Auftrag und den werden wir erfüllen.
Schachern tun so einige am runden Tisch, vor allem wenn es ums Geld geht. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger von den Freien Wählern fordert für mehr Umwelt- und Artenschutz auch mehr Agrarsubventionen aus Brüssel und Berlin.
Ich will, dass die Bauern das nicht auf ihre Kosten machen müssen, sondern wenn wir erwarten, dass der seine Felder nicht mehr so intensiv bewirtschaftet, wie es alle anderen Mitbewerber in Deutschland und Europa und weltweit tun, dann muss er dafür Geld bekommen.
Andere schauen weniger aufs Geld als auf die Zeit. Ludwig Hartmann, der Fraktionschef der Bayerischen Grünen, fürchtet eine Hinhaltetaktik der Staatsregierung.
Weil das Zeitfenster läuft ja weiter. Wie gesagt, die weiteren Maßnahmen, da kann ich mir ein halbes Jahr Zeit nehmen. Da kann ich vieles machen, was man zusätzlich macht. Aber Gesetzentwurf, da braucht der Landtag, in ein paar Wochen wird er offiziell überstellt zum Bayerischen Landtag, dann hat man 3 Monate Zeit zu entscheiden, wie man damit umgeht.
Schon Ende April müssen die Initiatoren des erfolgreichen Volksbegehrens Rettet die Bienen ihren Gesetzentwurf zum Artenschutz in Bayern dem Landtag überstellen. Das Gesetz würde Naturschutzgebiete und Biolandwirtschaft in Bayern ausbauen und die bayerischen Bauern zu mehr Artenschutz verpflichten. Mitinitiator Norbert Schäffer vom Landesbund für Vogelschutz wünscht sich vom runden Tisch,
dass dieser Gesetzesentwurf unterstützt wird. Das haben wir gefragt, aber darauf haben wir noch keine Antwort bekommen. Ist nachvollziehbar, dass sich die Regierung darauf nicht festlegt.
Wenn es etwas Verbindliches, viel, viel oder noch Besseres gibt als das, was wir haben, werden wir uns das im Trägerkreis ganz objektiv anschauen und dann werden wir auch eine Empfehlung abgeben. Derzeit liegt unser Gesetz auf dem Tisch und wir können nichts anderes kommentieren, weil alles andere sind ja bisher nur vage Ideen.
Grundsätzlich gibt es 2 Möglichkeiten. Der Landtag beschließt das Volksbegehren, dann wird es Gesetz, oder er lehnt es ab. Dann muss die Gesamtbevölkerung in Bayern in einem Volksentscheid darüber abstimmen, ob sie den ursprünglichen Gesetzentwurf oder einen möglichen Gegenentwurf der Staatsregierung will. Alois Glück, der Moderator des runden Tisches, hofft auf eine gemeinsame Lösung und will in den nächsten Wochen in Fachgruppen weiter diskutieren.
Jetzt ist das Zeichen der Zeit Natur, stabiler Naturhaushalt. Und da müssen wir große Schritte gehen. Und dafür braucht es in konkreten Lebensräumen auch konkrete Maßnahmen.
Die Zeit drängt, sagt er, denn der Terminplan sei verdammt knapp.
Michael Watzke berichtete aus München. Ob G7, G8 oder auch die mit der Finanzkrise 2008 ins Leben gerufenen G20-Gipfel. Jedes Jahr übernimmt ein anderes Mitgliedsland die Präsidentschaft dieser Treffen der mächtigen und einflussreichen Staaten. Wer so einem Club ein Jahr lang vorsteht, der will vor allem seine eigenen Themen durchbringen. Um mehr Kontinuität in die Zusammenarbeit der G20-Staaten zu bringen, wurden die sogenannten T20 ins Leben gerufen. T steht für Think, also für Denken. Es trafen sich Wissenschaftler und Denkfabriken der G20-Staaten mit dem Ziel, globale Lösungen für globale Probleme zu finden. Daraus entstand die Global Solutions Initiative, die sich gerade zu ihrem eigenen Gipfel mit 1000 internationalen Entscheidern aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft in Berlin zusammenfindet und zu der sich auch EU-Vizepräsident Franz Timmermans und Bundeskanzlerin Merkel einfanden. Kurz vor dieser Sendung fragte ich Markus Engels, den Generalsekretär der Global Solutions Initiatives, ob globale Lösungssuche in Zeiten von Make America Great Again überhaupt noch gefragt ist.
Wir haben in der Tat ein Paradoxon. Also wir haben offensichtlich globale Probleme, die auch nur durch internationale Kooperation gelöst werden können und gleichzeitig eben in vielen Staaten ein Rückzug ins Nationale, teilweise nationalistische, mit einer Me-First-Ideologie. Und genau deshalb ist aus unserer Sicht, aus Sicht von Global Solutions, jetzt notwendig, dass die Zivilgesellschaft da mit eingreift und unterstützt und sagt, ja, wir brauchen eine Kontinuität der Themen in den G20. Es kann ja nicht sein, dass ein Gremium, das über solche fundamentalen Fragen wie Klimawandel, wie die neue Datengesellschaft, die Zukunft der Arbeit, Migration spricht, eine so hohe Diskontinuität hat durch die wechselnden Präsidentschaften. Und deswegen hat sich eben Global Solutions gegründet, um auch eine Antwort zu geben auf diese Me-First-Ideologie.
Angetreten sind Sie 2016, 2017. Da war nachhaltiges Wirtschaften, also wurde sehr groß geschrieben. Wir hatten 2015 das Pariser Klimaabkommen. 2016 haben im Rahmen der G20-Gipfels in China US-Präsident Barack Obama damals und auch China-Staatspräsident Xi Jinping das Pariser Klimaabkommen angenommen, also auch ratifiziert oder ratifizieren lassen. Was ist übrig geblieben von dem Elan für nachhaltiges Wirtschaften?
Und ich glaube schon, dass der Elan noch da ist in vielen Regionen und in vielen Ländern dieser Erde. Aber es gibt natürlich Einzelne, die ausscheren. Donald Trump ist ein Beispiel, der ja das Klimaabkommen gekündigt hat. Aber es gibt eben gleichzeitig ein anderes Phänomen. Und das ist, in der Sekunde, als Trump das verkündet hat, hat sich sofort auf der Ebene der Regionen und der Städte ein Netzwerk gebildet, die gesagt haben, nein, wir wollen die Klimaverpflichtung der USA weiter einhalten. Und es hat auch private Initiativen gegeben, die im Grunde dann die Verpflichtungen der föderalen, der bundesstaatlichen Regierung übernommen haben. Und das ist ein interessantes Phänomen, was wir dringend unterstützen müssen. Das tun wir hier auch bei Global Solutions, indem wir die lokale und regionale Ebene einbeziehen.
Tatsache, Entschuldigung, dass ich da mal kurz unterbreche. Das stimmt, das sind Initiativen. Aber Tatsache ist, dass die USA erstens mal ein mächtiger Player sind, dass der nächste G20-Gipfel von Saudi-Arabien ausgerichtet wird und danach sind die USA dran. Das heißt, die bestimmen das Programm.
Ja, aber also als erstens rate ich dazu, nicht nur mit dem Finger auf andere zu zeigen. Also wir wissen ja auch selber in Deutschland, wie schwierig es ist, aus dieser sozusagen ölgeprägten Denke rauszukommen. Wir haben selber eine starke Autoindustrie und wir wissen, wie schwierig das ist. Zweitens, ich habe gestern mit dem G20-Sherpa von Saudi-Arabien gesprochen. Saudi-Arabien hat nicht das Pariser Klimaabkommen gekündigt. Wir beraten ja jetzt gerade mit denen deren Prioritäten. Der Klimawandel wird definitiv eine Priorität sein, aber sie haben natürlich recht. Natürlich ist dieses Geschäft schwieriger geworden. Und ich glaube, eine ganz zentrale Antwort, das ist auch etwas, was wir lernen aus der Klimagesetzgebung, die Macron ja versucht hat, dass man die Klimafrage zu einer Gerechtigkeitsfrage machen muss. Man darf das nicht entkoppeln, sozusagen Wirtschaft gegen Umwelt. Und deswegen muss man Gerechtigkeitsthemen, soziale Themen mitdenken. Denn sonst fliegen, und das haben wir ja in Frankreich gerade erlebt, auch die gut gemeinten Klimagesetze um die Ohren. Und das ist, glaube ich, ein Paradigmenwechsel im Denken, der notwendig ist, damit wir sozusagen diese Me-First-Ideologie nachhaltig beantworten können.
Sie haben aber das Problem, dass zum Beispiel auch Brasilien ebenfalls mittlerweile ausschert unter dem neuen Präsidenten Jair Bolsonaro.
Genau, das ist das, was ich sage. Wir haben im Augenblick eine populistische Bewegung, die sagt, Globalisierung ist böse und durch Abschottung und durch Kündigung von internationalen Verträgen können wir sozusagen unsere Bevölkerung schützen. Das ist natürlich offensichtlich eine absurde Strategie, aber wir hatten bisher keine Antwort. Und ich glaube, dass die Antwort sein muss, das ist das, was der Global Solutions Summit versucht, dass wir nennen das Recoupling, also die Verknüpfung von ökonomischem, technischem, politischem Fortschritt mit sozialem Fortschritt. Nur wenn diese Verknüpfung gelingt, dann können wir auch in den sogenannten Rust Belts, also in den Regionen, wo es nicht so gut ist, sagen, ihr könnt im Zweifel davon profitieren. Aber klar ist, nicht, dass Sie mich missverstehen, dieser Wandel wird in vielen Gesellschaften schmerzhaft sein. Und wir selber in Deutschland erleben ja gerade, wie schwer uns das fällt. Ich habe heute im Tagesspiegel gelesen, dass die Bundesregierung für das nächste Jahr schon in den Haushalt sozusagen Strafzahlungen, die für die EU fällig werden, weil wir selber die Klimaziele nicht einhalten, die europäischen, eingeplant hat. Also ich glaube, dass durch diese Recoupling-Idee wir endlich eine Antwort haben, wie das gehen könnte.
Ja, und das vorab aufgezeichnete Interview mit Markus Engels von der Global Solutions Initiatives können Sie auch nachher nachlesen unter deutschlandfunk.de. Mag US-Präsident Donald Trump eiskalt die Klimaerwärmung leugnen? Unter Militärs wächst das Bewusstsein, dass sich mit der Klimaerwärmung ein zusätzliches Sicherheitsproblem auftut. Markus Pindor.
Als der Hurricane Florence Ende letzten Jahres durch den Südosten der USA zog, blieb auch einer der wichtigsten Stützpunkte der Marines, Cape Lejeune in North Carolina, nicht verschont. Die angerichteten Schäden waren enorm.
The total bill comes to about $3.6 billion.
Auf 3,6 Milliarden Dollar beziffert der zuständige General Robert Neller die Kosten. Der Sturm deckte zunächst fast alle Dächer auf der Basis ab. Dann regnete es 3 Tage ohne Unterbrechung in die Gebäude. Die in Camp Lejeune stationierte Einheit war monatelang nicht einsatzfähig. Bereits seit 2003 stuft das amerikanische Militär den Klimawandel als Bedrohung der nationalen Sicherheit ein. Seit Jahren beobachtet das Pentagon, dass extreme Wetterlagen wachsende Kosten verursachen und die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte in Frage stellen. Anfang dieses Jahres veröffentlichte das Pentagon einen Bericht über die Auswirkungen des Klimawandels auf die amerikanischen Streitkräfte. Nicht nur die Stationierungsorte der Streitkräfte, sondern auch das Gefechtsfeld könne sich durch den Klimawandel entscheidend verändern, so General Gerald Galloway. Er unterrichtet Ingenieurwissenschaften an der University of Maryland.
If you can't get your aircraft off an airfield because it's underwater,
wenn man Flugzeuge nicht starten kann, weil die Rollbahn unter Wasser steht, wenn man nicht anlanden kann an einem Strand, weil er weggeschwemmt ist, dann ist das ein Thema der nationalen Sicherheit. Wenn unsere Alliierten wegen einer Dürre in ihren Ländern Instabilität erfahren, dann ist das ein Problem, weil Instabilität Konflikte befördert. Konflikte stellen eine Gefährdung unserer Truppen dar. Das können wir nicht wollen. Darauf müssen wir vorbereitet sein. Die deutschen Streitkräfte sind wegen der anderen klimatischen Bedingungen in Mitteleuropa zunächst einmal nicht so sehr betroffen wie die amerikanischen. Deutschland hat auch längst nicht so viele Truppen im globalen Einsatz. Aber es gäbe Statistiken darüber, dass mittlerweile mehr Menschen durch die häufiger auftretenden Naturkatastrophen zu Flüchtlingen würden, als durch Krieg und Vertreibung, erklärt Jakob Schewe, Wissenschaftler am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung.
Wir denken, dass Klimawandel ein wichtiges Thema ist für die Sicherheitspolitik, weil er eben ein Faktor ist, der zwar nicht direkt Krisen unmittelbar auslösen wird in der Regel, aber dazu beitragen kann, dass Krisen sich verschärfen oder latente Krisen ausbrechen.
Der Klimawandel stelle eine Bedrohung dar, die die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik in Zukunft in Rechnung stellen müsse, meint auch der Politikwissenschaftler Tobias Feller von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. Der Klimawandel sei ein Bedrohungsmultiplikator.
Damit meine ich, dass der Klimawandel, also die Bedrohung, Herausforderung dadurch, schon vorhandene Konflikte verschärft, zum Beispiel Konflikte um Wasser, um Ressourcen. Auch das Migrationsthema ist natürlich hier von Belang, dass man dort auch von mehr Bewegung ausgeht, eben wenn in Regionen, zum Beispiel im Subsahara-Afrika, einfach die Bedingungen so schlecht sind aufgrund des Klimawandels, dass Menschen flüchten müssen. Und das könnte natürlich andernorts dann auch Konflikte verschärfen.
Im Weißbuch der Bundeswehr für 2016 ist bereits festgeschrieben, dass sich Deutschland dafür einsetze, Klimawandel als sicherheitspolitisches Thema in internationalen Organisationen wie den Vereinten Nationen und der Europäischen Union zu verankern. Dabei sollen auch die Fähigkeiten von potenziell gefährdeten Gesellschaften gestärkt werden, dem Klimawandel begegnen zu können. In den USA gibt es derzeit dagegen das Problem, dass der Oberbefehl Befehlshaber der Streitkräfte, Präsident Trump, den Klimawandel bestreitet. Während seines Wahlkampfes erklärte er ihn zu einem, Zitat, chinesischen Schwindel. Alle Programme der US-Regierungsagenturen, wie zum Beispiel der NASA, die sich mit der Erforschung des Klimawandels befassen, wurden gestutzt oder abgeschafft, während das Pentagon den Klimawandel als reale Bedrohung einstuft. Das sei fatal, so General Galloway. Ich bin besorgt darüber. Es kann nicht sein, dass sich verschiedene Teile der Regierung unterschiedlich gegenüber diesem Phänomen verhalten. Wir müssen uns auf die Daten verlassen, die die NASA uns zur Verfügung stellt. Und deshalb ist es wichtig, dass sie das weiter tut.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Wie viel Rente bekomme ich im Alter? Die Stiftung Warentest empfiehlt, um den 50. Geburtstag herum mal einen Rentenkassensturz zu machen. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Wer es im Laufe des Arbeitslebens zu etwas Wohlstand gebracht hat, ist damit im Rentenalter noch lange nicht gut versorgt. Der 50. Geburtstag ist ein guter Anlass, vorhandenes Vermögen für das Rentenalter zu optimieren und mögliche Versorgungslücken zu schließen. Die Stiftung Warentest rät deshalb zum Kassensturz oder anders ausgedrückt zum Finanzplan 50+. Und der erste Schritt dazu sollte eine unabhängige Beratung sein, sagt Finanzexperte Simeon Gentschew.
Wenn es um die Rentensituation geht, was bekomme ich für Rente und dergleichen, da kann man einen Termin bei der Deutschen Rentenversicherung machen. Das geht relativ einfach, wenn man sich da im Internet anmeldet. Man sollte dann zu dem Termin selbst auch entsprechende Informationen, Jahresmitteilungen der Betriebsrente, Riester und private Rentenversicherungsinformationen mitbringen, damit die dann auch letztendlich alles gut einordnen können und einen Gesamtüberblick geben können.
Wer sich über die eigene künftige finanzielle Situation im Klaren ist, kann, falls nötig, besser reagieren. Wer beispielsweise ein Wertpapierdepot hat, sollte versuchen, es zu vereinfachen. Eine ausgewogene Anlagestrategie hat je zur Hälfte Sicherheits- und auch Renditebausteine, sagt die Stiftung Warentest. Zur Sicherheit beispielsweise gehören Festgeldkonten oder Rentenfonds. Beim Aspekt Rendite können auch weiterhin in Aktien investiert werden.
Auch im fortgeschrittenen Alter lohnt es sich noch, in Aktien zu investieren? Das kann man am besten machen, indem man Fonds kauft, sogenannte ETF. Das steht für Exchange Traded Funds und das sind sehr günstige Investmentfonds. Zum Beispiel ein ETF auf einen Weltaktienmarkt wie den MSCI World. Und wir haben in die Vergangenheit geschaut und wenn man letztendlich länger als 10 Jahre investiert, dann ist die Gefahr auch weniger groß, dass sie am Ende einen Verlust erleiden.
Wer ein gewisses Vermögen hat, kann auch jenseits der 50 noch größere Schritte unternehmen und somit für die Zukunft vorsorgen. Beispielsweise liegen die Kreditzinsen für Immobilienkäufe derzeit weiterhin auf einem historischen Tiefstand. Somit sei auch ein Wohnungskauf durchaus eine Überlegung wert, so Warentester Simeon Gentschew.
Es gibt zum Beispiel den Nachteil von einem Wohnungskauf, dass man da weniger flexibel ist, dass das Geld gebunden ist. Aber es gibt auch einen sehr wesentlichen Vorteil und das ist tatsächlich der Fall, dass man nicht gekündigt werden kann. Also dass der Eigentümer nicht sagen kann, aus Eigenbedarf kündige ich euch jetzt und ihr seid dann draußen. Also man hat mehr Sicherheit in der eigenen Wohnung.
Die Ansprüche und Wünsche für das Alter sind verschieden. Wer im Falle einer Pflegebedürftigkeit finanziell unabhängig bleiben will, kann auch hier vorsorgen.
Wir empfehlen da eine Pflegetagegeldversicherung. Da können Leute schon für rund 100 Euro monatlich entsprechend sich dann absichern. Und am Ende, wenn sie dann tatsächlich zum Pflegefall geworden sind, beispielsweise in Pflegegrad 4, ungefähr 1.800 Euro im Monat zusätzlich zur Finanzierung benutzen.
Fazit der Stiftung Warentest, natürlich könne es kein Patentrezept für einen Finanzplan 50+ geben. Dafür sind die individuellen Voraussetzungen und Lebensläufe doch zu verschieden. Eine Finanzplanung für das Alter sollte jedoch auf jeden Fall erfolgen, denn nur mit einem guten Überblick lässt sich auch jenseits der 50 noch gegensteuern.
Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Die Bundesregierung hat wohl demnächst weniger Geld in der Kasse, mehr ab 12.10 Uhr. Ich bin Jule Reimer. Tschüss.